HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Laut der Stadt Bad Homburg besteht der Verdacht, dass das Netzwerk der Stadt mit einer Schadsoftware befallen ist.
In Frankfurt war die Schadsoftware Imotet entdeckt worden.
Das Ausmaß des Schadens und die Ursache sind laut der Uni in Gießen noch vollkommen unklar.
Die Falle ist, glaube ich, jeder schon mal getappt, dass etwas mit der Digitaltechnik nicht funktioniert.
Ja, es geht alles so ein bisschen analoger, ne?
Ich würde es mal als Digital Detox bezeichnen, ganz böse gesagt.
The kids like the analog tape. I mean, I don't mind using computers, but to me, analog just seems so easy and it's tangible. It's something that you can touch, you know, and it seems like it's real and it's there.
Diese Analogtechnik, die jetzt irgendwie wieder verstärkt eingesetzt wird, ich würde das für eine Mode halten.
Das ist die Sehnsucht nach der echten Welt wieder, ja, also so nach dieser digitalen Erschöpfung, die ja irgendwie so stattgefunden hat.
Ich schreibe einen Blog, du ein Buch, ich mag Chats, und Besuch, ich kenn die Logins, du kennst die Logins, ich Plugins, du Bilbo Baggins.
Diese ganzen Synthi-Modeling und so weiter, ihnen fehlen die Eier. Es ist gut gemacht, aber meiner Meinung nach fehlt einfach der untere Wumms, der Druck fehlt. Und weißt du, so ein Kaminfeuer auf dem Flachbildschirm ist auch schön, aber es macht nicht warm.
Spätestens seit dem Mord an Siegfried wissen wir, wer auch nur die kleinste verwundbare Stelle trifft, kann den stärksten Mann zu Boden strecken. Und was für starke Männer gilt, das gilt erst recht für starke Systeme, vor allem für digitale Systeme wie die IT einer Stadt, einer Uni, eines Gerichts. In der Sage ersticht Hagen den vermeintlich unbesiegbaren Drachentöter. Heute stechen Hacker in die wunden Punkte unserer Computersysteme und legen ganze Bereiche unseres Alltags lahm und uns gleich mit dazu. Seit Monaten offline das Berliner Kammergericht. Seit Wochen offline die Universität Gießen. Gestern offline große Teile der Frankfurter Stadtverwaltung. Und seit gestern offline auch große Teile der Stadtverwaltung von Bad Homburg. Prompt knirschen die Mühlen der Justiz, die Forschung gerät ins Stocken und wer einen neuen Pass braucht, guckt erst einmal in die Röhre. Wo aber das Digitale am Boden liegt, wachsen wir analog wieder über uns selbst hinaus, entdecken wir Papier und Stift, besinnen uns auf Bücher, die wir anfassen können und machen nach langer Zeit wieder Erfahrungen mit physischer Präsenz und persönlicher Begegnung. Aber wie gut können wir eigentlich noch analog? Sind wir in der Lage, im Notfall jederzeit zwischen digitaler und analoger Welt zu wechseln? Und kann ein Weg zurück überhaupt jemals die Lösung sein? Abenteuer analog, wenn digitale Stricke reißen. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und zu Beginn nehmen wir uns den bereits erwähnten Drachentöter Siegfried als Beispiel vor und zugleich als Menetekel. Siegfrieds Backup war bekanntlich ein Bad im Drachenblut, das ihn vollkommen unverwundbar machte, beziehungsweise gemacht hätte, wenn nicht während seines Bades ein Lindenblatt auf die Stelle zwischen seinen Schulterblättern gefallen wäre, wodurch diese Stelle unberührt blieb vom Drachenblut. Leider hat Siegfried seiner Frau dieses Passwort zu seiner Sterblichkeit verraten und die hat die verwundbare Stelle daraufhin an Siegfrieds Kleidung kenntlich gemacht, damit Hagen, der vermeintliche Freund, die Stelle im Auge behalten und beschützen sollte. Aber es kam leider ganz anders.
Siegfried löste den Gurt seines Schwertes, legte den Köcher ab und lehnte den starken Speer an einen herabhängenden Ast der Linde, die breit über dem Felsen stand. In seinem Pirschgewand und den goldenen Spangen war Siegfried herrlich vor dem Wasserstrahl anzusehen, der aus dem Felsen brach. So groß auch der Durst Siegfrieds war, er legte den Schild neben dem Brunnen nieder, wartete aber, bis der König trank. Obwohl selber König, gewährte er dem Gastgeber Vorrang. Aber der wird es ihm schlecht danken. Der Quell war kühl, rein und hell. Gunther beugte sich nieder und trank reichlich, dann trat er zur Seite. Siegfried, von großem Durst gequält, neigte sich über die kühle Flut und trank lange. Inzwischen trug Hagen rasch Siegfrieds Schwert und Bogen beiseite, eilte mit dem Speer zurück zur Quelle und erspähte das Zeichen auf seinem Rücken. Als der Held in seinem prächtigen Pirschgewand, berührt von einem Zweig der Linde, den Wasserstrahl sich in den Mund sprudeln ließ und die schrillen Warnrufe der Meisen missachtete, schoss Hagen dem Unverwundbaren aus der Nähe seinen Speer in den Rücken. Aus der Wunde sprang das Blut von Siegfrieds Herzen auf Hagens Kleidung.
Und damit war es geschehen um den Helden Siegfried. Ein gezielter Stoß in seinen einzigen wunden Punkt hat ausgereicht und Siegfried ging offline. Ähnlich wie vor 12 Tagen die Universität Gießen. Bei ihr allerdings soll dieser Zustand ein vorübergehender sein und genau genommen hat sich die Universität selbst in den Offline-Modus begeben. Zwar nicht freiwillig, aber doch absichtlich, der Not gehorchend als Sicherheitsmaßnahme. Die Universität Gießen hat nämlich nach einem mutmaßlichen Hackerangriff zur Sicherheit alle ihre Server heruntergefahren und ihr IT-System somit, wenn man so will, in ein künstliches Koma versetzt. Wodurch das IT-System also anders als Siegfried doch gewisse Überlebenschancen hat. Wie die Studierenden, die Lehrenden und die übrigen Menschen an der Universität Gießen in der Zwischenzeit überleben bei ihrer täglichen Arbeit, das schildert uns jetzt unser Reporter Klaus Pradella.
Alles, was bisher mit Hilfe der Computeranbindung funktionierte, muss in anderer Weise erledigt werden. In den Vorlesungen greifen die Dozenten deswegen wieder auf Papier- und Overhead-Projektor zurück. In der Unibibliothek werden Bücher wieder wie vor 20 Jahren mit Ausleihzetteln ausgeliehen. Vieles allerdings funktioniert nicht ohne IT.
Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, das ist ein bisschen schwierig, weil ich da nicht so an Bücher komme, aber dann streife ich gerade so viel durch die Bibliothek und suche einfach in den Regalen, ob mir irgendwas gefällt und nehme das dann raus.
Sehr beschränktes Arbeiten, also hauptsächlich im Labor. Auswertungen sind eben ohne PCs relativ schwer möglich.
Nicht besonders produktiv, so ganz ohne Computer, weil ja alle unsere Arbeit auch über den Computer läuft. Und wenn wir die jetzt alle ausmachen müssen, funktioniert da leider nichts. Wir können keine Versuche erheben, wir müssen unsere Versuchspersonen nach Hause schicken leider, weil das alles tatsächlich über die PCs läuft.
Wenigstens das E-Mail-System soll in den nächsten Tagen zumindest in einem Notbetrieb wieder in Gang gesetzt werden. Dafür verteilt die Hochschule seit Wochenbeginn 38.000 Passwörter an Studierende und Mitarbeiter. Die Angehörigen müssen sich die Briefkuverts persönlich dafür in einer Turnhalle am Campus der Sportwissenschaften abholen und dafür lange Wartezeiten in Kauf nehmen.
Es ist auch eine recht lange Schlange hier überall. Ja, jetzt 40 Minuten warte ich jetzt. Ich war kurz vor 2 hier. Aber dafür geht es recht schnell, dafür, dass jetzt 38.000 Leute jetzt ihren neuen Brief kriegen. Ich glaube, die sind ja auch recht gut immer dabei und machen das.
Aber nicht nur beim Erhalt des neuen E-Mail-Passworts müssen die Uni-Angehörigen Geduld zeigen. Die Untersuchung des Netzwerkes mit den Tausenden von Computern dauert einfach ihre Zeit. Und dafür bittet Gießens Uni-Präsident Joybratu Mukherjee um Verständnis.
Wir sind eine große Hochschule. Wir haben sehr viele Einzelkomponenten. Wir haben sehr viele Server. Wir haben sehr viele End-User. Wir haben sehr viele Beschäftigte mit ihren dienstlichen Endgeräten, die Windows-basiert sind. Deswegen ist das ein langwieriger, komplexer Prozess. Wir haben letzte Woche schon zu Beginn ja absehen können, dass wir es nicht mit einer Frage von Tagen, sondern von Wochen zu tun haben, bis wir wieder Basisdienste haben, und mit einer Frage von Monaten, bis wir wieder eine vollständige Funktionalität, den Status ante, haben.
Deswegen müssten alle Betroffene, ob in Lehre, Forschung, Dienstleistungsbereichen oder in der Verwaltung, improvisieren und sehen, was machbar ist.
Wir müssen auch analoge Semesterapparate wieder pflegen. Die Lehrenden tun das, es packen alle mit an. Ich finde es sehr honorig, dass wir mit allen Möglichkeiten, die wir haben, schauen, dass wir den Forschungs- und Lehrbetrieb unter sehr widrigen Bedingungen weiterführen.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann Unipräsident Mukherjee noch nicht sagen. Daran und an der Reparatur des Systems wird weiter fieberhaft gearbeitet. Die Mitarbeiter im Hochschulrechenzentrum haben jedenfalls auch über die Weihnachtsfeiertage kaum eine Pause. Andere dagegen konnten durch den Ausfall des Systems schon früher in den Entspannungsmodus schalten.
Ich würde es mal als Digital Detox bezeichnen, ganz böse gesagt. Eine vorweihnachtliche Entschleunigung an der JLU.
Es gibt eine gewisse Entschleunigung des Tages. Was eben nicht so wichtig erscheint, das bleibt liegen.
Ich bin froh, dass die Mensa noch läuft. Nee, wenn die auch zu mir wäre, blöd.
Tja, aber was die Mensa angeht, wird man sicher guten Mutes sein können, denn Kochen und Essen funktioniert ja auch heutzutage noch weitgehend analog. Immerhin gab es heute 2 gute Nachrichten von der Gießener Uni. Zum einen sei die interne E-Mail-Kommunikation wieder funktionsfähig und zum anderen sind die IT-Fachleute zuversichtlich, dass sich der Datenverlust infolge des mutmaßlichen Hackerangriffs in Grenzen hält, denn das frühzeitige Abschalten der Server habe wohl das Schlimmste verhindert. Holger Schlösser, Leiter des Lernlabors Cybersicherheit der Fraunhofer Akademie in Berlin. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wir haben gehört, es kann noch Monate dauern, bis die IT an der Uni Gießen wieder so funktioniert wie vor dem mutmaßlichen Hackerangriff. Kann man sagen, normalerweise sind digitale Systeme sowas von topfit und viel leistungsfähiger als analoge Systeme, aber wenn es die digitalen Systeme mal erwischt, dann liegen sie besonders lange krank da nieder?
Also ich glaube, dass was da gerade geschildert worden ist, das klingt ziemlich nach einer Angriffswelle, die gerade so auch grassiert, und das ist das Schadprogramm Emotet, wo auch die Stadt Frankfurt und das Kammergericht Berlin von betroffen sind. Da sind Festplatten verschlüsselt worden, und das ist schon eine ziemlich langwierige Sache, die da passiert ist, um das wieder aufzuräumen.
Warum sind gerade digitale Systeme so verwundbar, wie sie offenbar sind?
Na, es ist nicht nur das Digitale, was da so verwundbar ist. Also gerade dieser Fall von Emotet, diesem Schadprogramm, was gerade grassiert, zeigt eigentlich ganz gut, woran sowas krankt. Also einerseits sind diese Schadprogramme ziemlich clever gemacht, sehr flexibel. Die wandeln sich permanent, passen sich irgendwie den Gegenmaßnahmen an. Das heißt, die Angriffsmöglichkeiten selber werden immer wieder überdacht und wieder irgendwie geupdatet. Dann zielt dieses Emotet-Schadprogramm auch gezielt auf den Faktor Menschen. Also das heißt, wir haben hier sowas wie Social Engineering, nennen wir das. Sie müssen sich das vorstellen, da ist eine E-Mail, die von Ihrer Oma oder Ihrer Chefin oder einem Freund kommt, und in der E-Mail steht vielleicht auch noch ein Text, irgendwie ein Projekt, was Sie gerade mit demjenigen haben. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass Sie tatsächlich diesen Anhang öffnen, ziemlich groß. Also das ist weniger technisch als der Faktor Mensch, der hier in Betracht kommt. Und das dritte Thema bei diesem Emotet-Schadprogramm war, dass wir, sobald so eine Software einmal installiert ist, trifft sie halt auch auf viele Lücken und schlecht konfigurierte Server im Netzwerk. Und das sind natürlich alles Dinge, die viele Angriffsmöglichkeiten schaffen.
Der Präsident der Gießener Uni hat eben im Bericht unseres Reporters darauf hingewiesen, dass am Netzwerk der Uni eben sehr viele Einzelkomponenten hängen, sehr viele Server, sehr viele Endverbraucher. Könnte man denn präventiv dafür sorgen, dass nicht so viel miteinander zusammenhängt? Könnte man ein IT-System, ich sag mal, dezentraler gestalten?
Also ich glaube, wir leben ja doch alle sehr stark von dieser ganzen Vernetzung, und viele dieser Systeme, die wollen wir jetzt auch nicht missen, dass wir die von überall und jederzeit zugreifen können darauf. Ich glaube, Sicherheit ist einfach noch eine ganz eine etwas andere Diskussion. Sie müssen Sicherheit begreifen als sowohl eine organisatorische Maßnahme als auch technische Maßnahmen. Das heißt, Sie müssen sich hinstellen als Unternehmen oder als Universität, jemanden benennen, der tatsächlich für Sicherheit zuständig ist, eine Strategie entwickeln, was sind die wichtigen Assets, die Sie im Unternehmen haben, und dann technische Maßnahmen ergreifen, auch einen Notfallplan vielleicht bauen und den einüben, und Schulung für Mitarbeiter anbieten und Awareness schaffen. Ich glaube, nur das schafft Sicherheit.
Worin könnte denn so ein Notfallplan bestehen? Also wenn es einen dann mal erwischt hat, wenn alle Präventivmaßnahmen nichts geholfen haben, kann man zum Beispiel vermeiden, aus Sicherheitsgründen alle Server runterzufahren? Gibt es da vielleicht dann, Stichwort Notfallplan, auch andere Maßnahmen, die man ergreifen könnte?
Also Notfallplan besteht sicherlich aus ganz vielen Dingen. Also Server runterzufahren, wenn ungewöhnliche Aktivitäten darauf erkennbar sind, ist auf jeden Fall eine sehr gute Maßnahme. Das ist auch für jeden auch Privatnutzer, der merkt, da hat er sich jetzt irgendwie ein Virus eingefangen, dann ist das schon die erste Schutzmaßnahme, die man irgendwie treffen sollte. Also runterfahren die Geräte, dann, damit sich das nicht weiter ausbreiten kann. Ansonsten gehört zu dem Notfallplan natürlich, dass wir Backups haben, dass wir diese Backups wieder einspielen können. Die müssen vorher getestet sein, dass das auch alles funktioniert. Es müssen Verantwortlichkeiten im Unternehmen und bestimmte Prozesse halt definiert werden und eingeübt werden. Daraus besteht so ein Notfallplan.
Empfiehlt es sich unter Umständen, dass man immer auch aufs Analoge zurückgreifen können sollte, wenn eben alle digitalen Maßnahmen nichts helfen und man dann wirklich die Server runterfahren muss?
Also das habe ich gerade auch mit Interesse irgendwie auch mit so einem Schmunzeln gehört in dem Beitrag, wie sich da alle zusammentun und dann doch so einen analogen Betrieb wieder aufrechterhalten. Das ist großartig. Ich denke, das ist nicht in jedem Fall praktikabel. Also wir haben ja schon jetzt gehört, dass bestimmte Forschungsanalysen auch gar nicht anders möglich sind als mit Hilfe von Computertechnik. Und also das ist nur bedingt eine Lösung.
Holger Schlösser, Leiter des Lernlabors Cybersicherheit der Fraunhofer Akademie in Berlin. Vielen Dank. Also totale Sicherheit gibt es nicht, auch keine totale Cybersicherheit. Und jedes System, gerade auch jedes digitale System, hat seine sprichwörtliche Achillesferse. Eine Redewendung, die auf den antiken Helden Achill zurückgeht. Als Sohn der Meergöttin Thetis und des menschlichen Helden Peleus war Achill ein Halbgott. Was zwar ermutigend klingt, aber natürlich genau genommen bedeutet, dass der Halbgott Achill eben auch nur halb so verwundbar war wie ein Mensch. Und das, berichtet die Sage, hat seiner göttlichen Mutter natürlich nicht gereicht.
Als Achill ein neugeborenes Kind war, wollte seine unsterbliche Mutter auch ihn unsterblich machen, steckte ihn, von seinem Vater Peleus ungesehen, des Nachts in ein himmlisches Feuer und fing so an zu vertilgen, was vom Vater her an ihm sterblich war. Bei Tage aber heilte sie die versengten Stellen mit Ambrosia. Dies tat sie von einer Nacht zur anderen. Einmal aber belauschte sie Peleus und schrie laut auf, als er seinen Sohn im Feuer zucken sah. Diese Störung hinderte Thetis, ihr Werk zu vollbringen. Sie ließ den unmündigen Sohn, der auf diese Weise sterblich geblieben war, trostlos liegen, entfernte sich und kehrte nicht mehr in den Palast ihres Gatten zurück, sondern entwich in das feuchte Wellenreich der Nereiden. Peleus aber, der seinen Knaben gefährlich verwundet glaubte, hub ihn vom Boden auf und brachte ihn zu dem großen Wundarzt, dem Erzieher so vieler Helden, dem weisen Zentauren Chiron. Dieser nahm ihn liebreich auf und nährte den Knaben mit Bärenmark und mit der Leber von Löwen und Ebern.
Aber auch diese kräftige Nahrung hat Achill nicht davor bewahrt, während des Trojanischen Krieges an einem Pfeil zu sterben, der in seine Ferse eindrang. Denn als seine Mutter ihn als Kind in das himmlische Feuer gehalten hatte, da hatte sie ihn ausgerechnet an seiner Ferse gepackt. Und gerade dort also gelangten die himmlischen Flammen nicht hin. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über die Verwundbarkeit digitaler Systeme und unsere Schwierigkeiten, im Notfall damit umzugehen. Abenteuer analog, wenn digitale Stricke reißen, so haben wir diesen Tag genannt. Und uns dabei auch gefragt, was genau eigentlich analog und was digital bedeutet. Den meisten von uns gehen diese Begriffe zwar locker über die Lippen, aber sie zu erklären ist deutlich schwieriger. Meine Kollegin Anna Korwes hat sich schlau gemacht.
Wer noch eine dieser klobigen, analogen Uhren zu Hause herumstehen hat, der kann der Zeit beim Vergehen zuschauen. Während der Stundenzeiger gemütlich von Zahl zu Zahl wandert, rennt der schlanke Sekundenzeiger hektisch vorwärts. Der Prozess des Zeitvergehens wird räumlich dargestellt. Die digitale Uhr wiederum zeigt Stunde, Minute und Sekunde eindeutig an. 11:59:59. Punkt 12 Uhr. Die Digitalanzeige hüpft direkt von Einheit zu Einheit. Was zwischen diesen exakten Zeiteinheiten liegt, interessiert sie nicht. Das Digitale kennt nur zwei Zustände, 0 oder 1, an oder aus. Während das Analoge die unendlichen Möglichkeiten dazwischen ausdrücken kann. Insofern ist die Digitaluhr zwar korrekt, gleichzeitig aber ungenauer als ihre analogen Vorgänger. Der Mensch hat digitale Signale erfunden, um die analogen Signale zu sichern. Zum Beispiel den Text, den Sie gerade hören. Ich habe ihn eingesprochen, ihn dann im MP3-Format als Datei gespeichert. In diesem Moment, in dem Sie ihn hören, wird er wieder zu einem analogen Signal. Und das egal wann und egal wo. Sie können die Datei heute oder in 40 Jahren in Buxtehude, Bristol oder Borneo empfangen und die Datei hat beim Abspielen immer die gleiche Qualität. Während ich inzwischen vielleicht heiser bin oder die brüchigere Stimme einer alten Dame habe. Die Vorteile lassen sich auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel auf die Fotografie. Analoge Fotos verblassen, vergilben, verwittern im Lauf der Zeit, müssen physisch vorliegen, damit sie betrachtet werden können. Digitale Aufnahmen können gespeichert, unendlich oft versandt und geöffnet werden. Aber es gibt auch gravierende Nachteile des Digitalen, vor allem auf der sinnlichen Ebene. Nehmen wir einen Waldspaziergang, bei dem wir Vögel zwitschern hören. Die Schallwellen des Vogelgesangs erreichen unser Ohr. Sie decken dabei jede Menge unterschiedliche Frequenzen ab, auch solche, die wir einzeln gar nicht hören könnten. Die werden allerdings nicht erfasst, wenn wir das Vogelkonzert mit dem Handy aufzeichnen. Denn das MP3-Format zum Beispiel ignoriert die Frequenzen, die Menschen nicht hören können. Die Informationen werden komprimiert. Dadurch ist die Datei kleiner und kann einfach als E-Mail-Anhang verschickt werden. Hinzu kommt, bei der digitalen Aufnahme wird die Melodie mit einer bestimmten Frequenz abgetastet. Nur alle paar Sekundenbruchteile wird tatsächlich etwas aufgenommen. Die Lücken sind zwar so fein, dass sie vom Ohr nicht als Lücken wahrgenommen werden. Dennoch geht dem Klang etwas verloren. Die Aufnahme liefert nicht den vollen und vollständigen Höreindruck, wie ihn die Natur bietet.
Grundsätzliche Unterschiede zwischen analog und digital, erläutert von meiner Kollegin Anna Korwes. Oliver Reichenstein, Philosoph, Designer, Informationsarchitekt und Gründer der Agentur Information Architects in Zürich. Guten Abend.
Guten Abend.
Als Designer beschäftigen Sie sich mit der Gestaltung von Gegenständen, von Werkzeugen, die wir in unserem Alltag benutzen, sowohl mit analogen als auch mit digitalen. Was sind denn aus Ihrer Sicht jeweils die charakteristischen Eigenschaften von analogen Werkzeugen im Unterschied zu digitalen?
Nun, die Werkzeuge, die wir gewohnt sind, ja, im Umgang mit der Hand, die haben häufig einen Bezug zum Körper, so zum Beispiel der Hammer, gewissermaßen eine Verlängerung des Körpers, oder der Faust im Genaueren, oder die Schere ist quasi ein analoges Element zu den Zähnen. Bei den digitalen Werkzeugen, die wir haben, ist das nochmals ein Stück weit abstrakter. Ich habe allerdings gemerkt, dass wenn man digitale Werkzeuge gestaltet, dass man sich dann immer fragen muss, ja, was entspräche jetzt dem in der analogen Welt? Und dann macht man es besser. Wenn man einfach denkt, ja, das ist am Bildschirm, da kann ich machen, was ich will, das ist eine eigene Welt, dann kommt häufig nicht so gut raus, wie wenn man sich überlegt, ja, würde ich so etwas tolerieren in der analogen Welt? Das würde zum Beispiel auch helfen, wenn man sich jetzt Fragen zur Privatsphäre stellt oder über den Umgang mit sozialen Medien. Da wird sehr häufig sehr abstrakt argumentiert und ich habe gefragt, ja, fände ich das in Ordnung, wenn jetzt der Supermarkt auf der anderen Straßenseite alles über mich wüsste und mich quasi in der Privatsphäre verfolgen könnte, dann würde man sagen, ja, nein, also die Frau an der Kasse oder auch ihr Chef, der muss nicht alles wissen.
Das heißt also, es kann augenöffnend sein, sich digitale Vorgänge dadurch zu erklären, dass man sich analoge Vorgänge anschaut. Lässt sich das denn auch, wie Sie das eben angedeutet haben, lässt sich das denn in der Gestaltung fortsetzen? Können Sie digitale Gerätschaften denn überhaupt so gestalten, dass Sie ja die Lehren, die Sie aus dem Analogen gewonnen haben, da unterbringen können?
Ja, das gelingt durchaus. Also ich kann Ihnen ein Beispiel machen von einer App, die wir gemacht haben, eine Schreib-App. Mir ist als Lehrer während dem Studium habe ich Microsoft Office Unterricht, ist mir aufgefallen, dass die Studenten, statt dass sie Microsoft Office brauchen, um zu schreiben, haben die häufig einfach immer die Schrift gewechselt und die Spaltenabstände und so weiter und die Abschnittsabstände, Schriftgrößen und so weiter. Dann habe ich gemerkt, ja, das ist ja gar nicht wirklich ein Schreibprogramm, so wie es tut, sondern es ist eher so eine Art schlechtes Gestaltungsprogramm. Ich habe mir dann überlegt, ja, was könnte man machen, um das Schreiben am Bildschirm besser zu gestalten, und habe mit verschiedenen analogen Werkzeugen operiert und mir ist dann aufgefallen, dass tatsächlich die Schreibmaschine eigentlich recht gut funktioniert in der analogen Welt. Warum? Weil sie einen dazu zwingt, sich zu überlegen, was schreibe ich jetzt? Weil die Finger schmerzen, wenn man mit einer mechanischen Schreibmaschine da reinhacken muss. Da schreibt man nicht mal einfach aufs Geratewohl, so wie am Computer und fummelt dann rum mit dem Text, sondern man überlegt sich in jedem Satz ganz genau, was sage ich, eigentlich ähnlich wie beim Reden auch. Und wenn man sich auch jetzt auf der Schreibmaschine etwas in einen unglücklichen Satz reintippt, dann probiert man noch das Beste irgendwie, den rund zu machen. Und das hilft beim Schreiben. So haben wir gesagt, ja gut, wir nehmen jetzt alle Gestaltungsmöglichkeiten aus diesem Schreibprogramm raus und schauen mal, was passiert. Also man kann keine Schriften wählen, man kann eigentlich nur sich auf den Text konzentrieren. Und
was ist dann passiert?
Hat sehr gut funktioniert. Ja, also wir haben inzwischen über 3 Millionen Nutzer für dieses Programm und die Leute sind begeistert davon, dass sie nichts anderes machen können als schreiben damit.
Ich habe mir heute Nachmittag überlegt, wenn ich das Licht einschalte, indem ich einen Schalter betätige und dadurch die Birne einer Lampe zum Leuchten bringe, dann kommt mir das irgendwie auch schon analog vor, obwohl es eindeutig weniger analog ist, als ein Streichholz zu entzünden und damit eine Kerze anzustecken. Zeigt das, dass sich die Grenzen zwischen analog und digital immer wieder verschieben?
Ja, es ist natürlich schon so, dass wenn man jemanden, sagen wir, in den 80er Jahren gefragt hätte, was ist analog und digital, dann hätte man relativ genaue Antworten kriegen können. Ja, die CD ist digital, weil dort hat es Einsen und Nullen und der Plattenspieler ist analog, weil da bewegt sich was, oder? Und heute ist das ganz schwierig geworden. Da ist jeder Kühlschrank ist hoch digitalisiert. Viele Kühlschränke sind ja schon verbunden mit dem Internet. Wenn man da genauer schaut, dann sieht man das ja im Fernsehen. Gewisse Fernsehen haben eine Kamera, da wird man beobachtet. Also Autos sind quasi Computer auf vier Rädern geworden. Da kann man nicht mehr einfach die Haube aufmachen und rumschrauben, wie mein Vater vor 40 Jahren. Also diese Grenzen haben sich schon sehr stark verschoben. Bei Lichter, ja, obwohl das jetzt Strom ist und vielleicht gibt es hier und da sogar auch dann digitale Schalter, ja, natürlich gibt es das schon, kommt einem das noch relativ einfach vor, das stimmt, ja.
Oliver Reichenstein, Philosoph, Designer, Informationsarchitekt und Gründer der Agentur Information Architects in Zürich. Vielen Dank. Wenn digitale Systeme an ihrer verwundbarsten Stelle getroffen werden, dann können wir diese Verwundung selbst in der Regel nicht sehen, wenn wir nicht gerade den Blick von IT-Fachleuten haben. Wir spüren allerdings die Wirkung, denn wenn digitale Systeme an ihrer verwundbarsten Stelle getroffen werden, dann brechen sie des Öfteren zusammen und sind von einer Sekunde zur anderen lahmgelegt. Um als Normalsterbliche begreifen zu können, was da passiert, helfen uns vielleicht Erfahrungen oder Geschichten aus der analogen Welt. Wir haben ja schon am Beispiel von Siegfried und Achill feststellen können, wie eine Stelle zwischen den Schultern oder eine Ferse zum Einfallstor für tödliche Angriffe werden kann. Ein ganz ähnliches Beispiel bietet der biblische Held Samson, je nach Übersetzung auch Simson genannt. Unüberwindlich ist er, allerdings nur, solange er die Haare schön hat, was er leider einer ebenso reizvollen wie verräterischen Spionin namens Delilah anvertraut.
Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis.
Wieder ein Beispiel für die Verwundbarkeit des Starken. Sei es ein starker Mann, sei es ein starkes System, ein digitales System zum Beispiel. Denn dass gerade auch solche Systeme zusammenbrechen können, wenn eine verwundbare Stelle getroffen wird, das haben, wie gesagt, vor Monaten das Berliner Kammergericht, vor 12 Tagen die Universität Gießen und erst kürzlich die Stadtverwaltungen von Frankfurt und Bad Homburg erlebt. Mit Folgen, die zum Teil inzwischen bewältigt, zum Teil aber noch spürbar sind und womöglich auch noch einige Zeit spürbar sein werden. Der Tag in HR2 Kultur, die Sendung, die Sie gerade hören, geht heute Abend allerdings auch der Frage nach, inwiefern man beim Zusammenbruch digitaler Systeme aus der Not eine Tugend machen kann. Wir haben diesen Tag deshalb genannt Abenteuer analog, wenn digitale Stricke reißen. Und in den kommenden Minuten werden wir feststellen, dass einige, vielleicht sogar viele von uns, das Abenteuer analog auch ohne akute Not erleben wollen. Nehmen wir zum Beispiel das sehr analoge Medium der Vinylschallplatte.
Schallplatten schienen schon ausgestorben zu sein. CDs und Downloads hatten die klassische schwarze Scheibe als Tonträger fast verdrängt. Doch mittlerweile sieht man Vinyl wieder häufiger. Wie hier in Berlin gibt es immer mehr Plattenläden, an denen man nicht nur eingeschworene Fans antrifft.
Als der Laden hier aufgemacht hat, hat es mich total gefreut, weil das auch ein Zeichen dafür ist, offensichtlich, dass da ein Markt ist, dass es funktioniert, dass wieder Leute bewusster auch nach Alben suchen.
Bei Palas im norddeutschen Ort Diepholz produziert man auf Kundenwunsch auch mal farbige oder weiße Platten. Holger Neumann ist Chef der Firma. Das Presswerk ist eines von nur noch 5 in ganz Europa.
Nach dem Einzug der CD war das doch ein ganz schöner Schlag für die Schallplattenindustrie gewesen. Aber wir haben dann, ich würde sagen, befreundete Geschäftsfreunde gefragt, wie sie das beurteilen. Und die haben uns eigentlich einen Tipp gegeben, wenn ihr die Räumlichkeiten nicht braucht, lasst die Maschinen stehen. Sie waren ja alle produktionsbereit gewesen. Und dann kam der Tag, wo die erste Love Parade ins Leben gerufen wurde. Und da brauchten ja die DJs die Platten zum Scratchen, wo dann auch unter anderem bei uns angefragt wurde. Und das war eigentlich für uns so das Zeichen gewesen, wo man sagen könnte, Mensch, das ist vielleicht der Gig wieder, wo die Vinylplatte wieder verlangt wird. Und toi, 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 heute kann man aufs Holz klopfen, heute haben wir gut zu tun.
Im 19. Jahrhundert versuchen verschiedene Wissenschaftler, Töne aufzunehmen. Dem deutsch-amerikanischen Erfinder Emil Berliner gelingt der entscheidende Durchbruch. 1887 meldet er ein Patent für Grammophon und Schallplatte an. Die frühen Schallplatten sind aus Schellack und zerbrechen schnell. Mit der Vinylplatte 1948 beginnt der Siegeszug der schwarzen Scheibe. Das neue Material PVC, Polyvinylchlorid, ist billiger und stabiler. Die Rille ist deutlich schmaler und ermöglicht so eine bessere Tonqualität. Waren die Platten am Anfang in einfache Papierhüllen verpackt, rückt immer mehr das Cover in den Vordergrund. Die Musikindustrie entdeckt die Hülle als Marketinginstrument, das zugleich den Mythos der Stars transportiert. Sammler zahlen heute für Raritäten Höchstpreise. Aus Schallplatten, die keiner mehr haben will, kreiert Zack Tipton Brillengestelle. Seit 2004 entwirft der in den USA aufgewachsene Designer seine Brillen in der ungarischen Hauptstadt Budapest für Kunden aus aller Welt. Die Preise für die Modelle beginnen bei 300 Euro.
Manche regen sich über den kulturellen Schaden auf. Hey, sie zerstören großartige Musik. Was ist mit den Künstlern und so weiter? Aber man muss sich mal klar machen, dass nicht alles, was Menschen erschaffen, einmal ein klassisches Meisterwerk wird. Ob das nun Bücher sind oder Schallplatten.
Der Verkauf von Schallplatten steigt kontinuierlich. Und doch ist der Anteil am Musikmarkt in Deutschland verschwindend gering. Gerade mal 2,6%. Mittlerweile entdecken 20-Jährige, die mit Musikdateien groß wurden, den Charme des Authentischen. Die erste Platte ist so unvergesslich wie der erste Kuss, was sich von der ersten MP3-Datei nicht unbedingt sagen lässt.
Präferieren tue ich es, weil ich finde, dass es eine sehr schöne Soundqualität hat oder dass es einfach nochmal dieses Hörerlebnis nochmal schöner ist, als es jetzt zum Beispiel irgendwie über iTunes oder so einfach über einen Computer zu laufen lassen und die Musik zu hören. Und auch finde ich, dass man noch was in der Hand hält, dass es nicht alles digital ist.
Und es ist irgendwie einfach ein schönes Gefühl, auch die Nadel raufzusetzen und dann das Knistern zu hören und so. Auch von meinen Eltern so ein bisschen habe ich das übernommen, betreibe es mehr als sie mittlerweile. Also die haben Plattensammlung, die haben die mir komplett geschenkt.
Aber auch wenn die Fangemeinde immer größer wird, ein Nischenprodukt ist und bleibt die Schallplatte trotzdem.
Ein Nischenprodukt, aber mit dem Charme des Authentischen, wie wir gehört haben in diesem Auszug aus einem Feature von Bettina Busch. Wie war das noch? Die erste Platte sei unvergesslich wie der erste Kuss, was bei der ersten MP3-Datei nicht unbedingt der Fall sei. Und eine Platte in der Hand zu halten, sie aufzulegen und ihren Schall hervorzurufen, indem man vorsichtig eine Nadel am Ende eines Arms auf ihre Rillen setzt, das ist ein sehr analoger Weg zu einem Hörerlebnis, das schöner sei, als dasselbe Stück digital zu hören. Mehr Genuss und der Charme des Authentischen, genau das suchen viele Menschen auch, wenn es ums Essen geht, und viele dieser Menschen schwören dann auf Bio. Genau da sieht André Wilkens, Politikwissenschaftler und Direktor der Europäischen Kulturstiftung in Amsterdam, offenbar gewisse Parallelen, denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Analog ist das neue Bio«. Guten Abend, Herr Wilkens.
Guten Abend.
Wie sind Sie denn auf diese Analogie gekommen?
Eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, weil in meiner Straße, der ich wohnte in Berlin-Mitte, eine Videothek aufgemacht hat. Und zwar mitten in Berlin-Mitte macht auf einmal eine Videothek auf und nicht vor 20 Jahren, sondern gerade jetzt. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass man heute eine Videothek aufmacht und dass der Laden trotzdem voll ist? Und diese Frage hat mich und die Antwort hat mich dahin geführt zu sagen, ja, vielleicht ist das ein neuer Trend, dass die Leute eben nicht den ganzen Tag digital berieselt werden wollen, sondern dass sie was anderes suchen. Und das war auch gerade in der Zeit von Snowden. Und ich habe dann mal erforscht, wie eigentlich die Bio-Bewegung zustande kam. Und das ist eigentlich eine Sache, die sich über einen Zeitraum von über 100 Jahren entwickelt hat, wo Leute, Bauern, gerade in der Schweiz und Deutschland gesagt haben, wir machen bei der Industrialisierung der Landwirtschaft nicht mit. Wir sehen da Risiken und Nebenwirkungen und wir machen unser Ding. Und dann kam die in vieler Weise tolle Industrialisierung der Landwirtschaft, die eben auch dann später Risiken und Nebenwirkungen hat, Krisen hervorgerufen hat, Seuchen, Massentierhaltung und so weiter. Und nach ungefähr 50 Jahren, in denen Biobauern als Spinner bezeichnet wurden, war auf einmal Bio wieder in. Und es ist zwar immer noch eine Nische, aber eine Nische, die den ganzen Agrar- und Konsumbereich sehr stark beeinflusst hat. Nicht erst seit den Grünen.
Und da sagen Sie nun in Ihrem Buch, was das Verhältnis zwischen digital und analog angeht, kann die Welt viel von der Biobewegung lernen. Was genau können wir denn da lernen?
Eine Sache ist, dass wenn man sich als jemand bezeichnet, der auch noch Sachen analog macht und machen will, dass man da vielleicht jetzt ein Spinner ist, aber in ein paar Jahren schon der Vorreiter sein kann. Also die Spinner von heute sind vielleicht die Neudenker und Vordenker von morgen. So war es ja bei Bio auch und den Grünen zum großen Teil auch. Es geht ja da um Nachhaltigkeit bei der Biobewegung und um nachhaltiges Wirtschaften im Agrarbereich. Und da sehe ich auch eine Parallele zu analog, dass man nicht immer mehr und mehr Daten produzieren muss, damit man mehr und mehr Werbung verkaufen kann und dann der Datenverkehr und die ganze Datenwirtschaft so eine Art Selbstläufer wird, sondern dass man sich auf die Sachen konzentriert, die uns Menschen glücklich machen. Und dazu braucht man nicht mehr und mehr Daten, sondern Sachen, die wir gerne machen, wie zum Beispiel Platten hören und vielleicht sogar in einen Videoladen gehen, wo man sich mit jemand berät, der von Filmen eine Ahnung hat und das nicht alles über den Algorithmus bekommt. Ich sehe da auch in dem Verhalten zwischen Menschen ein Vergleich, den man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen kann.
Nun ist Bio nach wie vor nur eine Möglichkeit, sich zu ernähren, eine von vielen, während das Analoge ja doch in immer mehr Bereichen vom Digitalen verdrängt wird, und zwar allem Anschein nach unumkehrbar verdrängt. Das könnte darauf hindeuten, dass Ihr Vergleich hinkt.
Vielleicht, Vergleiche sind ja immer nur Vergleiche, aber ich glaube, er hinkt nicht unbedingt, sondern er ist ganz relevant. Weil ob analog durch digital total verdrängt wird, hängt ja auch von uns ab. Wir müssen es ja nicht zulassen. Und
der Einzelne kann ja anfangen, sich Bio zu ernähren. Das würde die anderen ja nicht stören. Aber man kann ja schlecht allein als Einziger aus der Reihe tanzen, was digitale Kommunikation angeht, wenn alle anderen um einen herum das weitermachen.
Ja, das stimmt. Aber wenn es viele machen, dann ergibt sich da eben auch eine Bewegung und auch sogar eine Industrie, wenn man will. Wenn wir aussteigen würden, wie zum Beispiel, es gibt ja schon so eine Bewegung, aus den sozialen Medien auszusteigen, wenn es immer mehr machen, dann irgendwann verliert sich die Wirtschaftlichkeit von solchen Sachen und man fängt vielleicht wieder an, Briefe zu schreiben oder sich zu treffen oder sogar wieder miteinander zu telefonieren, was vielleicht nicht ganz analog ist, aber heute schon relativ analog daherkommt, weil Leute ja nicht mehr miteinander telefonieren, sondern sich nur Nachrichten schicken.
Sie gehen in Ihrem Buch ja sogar davon aus, dass sich das Analoge weiter ausbreiten werde. Worauf stützen Sie denn diese Annahme? Haben Sie da Anhaltspunkte, die Sie beobachten?
Ja, also der erste Anhaltspunkt war dieser Videoladen, der total antizyklisch funktioniert in einer sozusagen Hipster-Landschaft in Berlin-Mitte. Aber da gehen eben Leute, jung und alt, Kinder, Erwachsene, ganze Familien hin. Warum ist das so? Die können, mit Netflix geht es ja alles viel besser. Da ist also irgendein Element, also, und das Element ist Gemeinschaftlichkeit, also dass Leute miteinander reden wollen, sich treffen wollen, mit auch von einem anderen Menschen eine Auskunft haben wollen. Das ist, glaube ich, ein Element. Das andere ist ein Element von Schnelligkeit und Langsamkeit. Also schnell geht's natürlich mit Netflix. Innerhalb von Sekunden hat man den Film auf dem Bildschirm und geht los. Langsamkeit ist, man muss sich auf den Weg machen zur Videothek, sich einen Film aussuchen, bezahlen, zurück nach Hause, den laden und dann erst gucken und am nächsten Tag auch noch zurückbringen. Das mag natürlich total wie Quatsch rüberkommen heutzutage, aber vielleicht ist es auch gerade diese Langsamkeit, diese Entschleunigung, die uns oder einige, die es interessant macht und anders macht und eben gegen den Mainstream zu sein, wo alles immer schneller sein muss, ist vielleicht der entscheidende Faktor.
Wobei Sie ja auch sagen, man muss sich analog genauso wie bio leisten können. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass man heute eigentlich dazu fast gezwungen wird, alles digital zu machen, von der öffentlichen Verwaltung bis Shopping zum Teil. Und dass natürlich digitale Angebote zum größten Teil billiger sind. Und wer da aussteigen will, muss dazu sozusagen ein Premium bezahlen. Und auch wer sich sozusagen aus der Kommunikation bei der Arbeit teilweise herausnehmen will, aus der digitalen Kommunikation, muss da zumindest sich das leisten können, das zu tun. Also muss vielleicht eine gewisse Hierarchieebene haben. Und da denke ich, es wird nicht jeder sich leisten können, zum Beispiel eine analoge Woche zu haben oder Briefe zu schreiben, Leute zu besuchen analog statt FaceTime und so weiter. Also die analoge Verbindung, das analoge Produkt ist zum großen Teil jetzt schon, aber wird in der Zukunft für viele ein Luxus sein. Und den muss man sich leisten können und leisten wollen.
Sagt André Wilkens, Politikwissenschaftler, Direktor der Europäischen Kulturstiftung in Amsterdam und Autor des Buches Analog ist das neue Bio. Vielen Dank. Beim Stichwort Zukunft wären wir eigentlich bei unserem nächsten Gesprächspartner, dem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Aber der Zeitpunkt, zu dem die unsere Verbindung mit ihm zustande kommt, liegt offenbar noch in fernerer Zukunft, als wir das gehofft haben. Denn es gestaltet sich technisch gerade schwierig, ihn zu erreichen. Nutzen wir also die Gelegenheit und befragen die digitale Zukunft selbst. Das geht eigentlich nicht, könnte man meinen. Es sei denn, ja.
Hallo. Ich habe die ganze Zeit zugehört. Eure digitalen Erfindungen überfordern euch manchmal, hm? Das ist wirklich ärgerlich. Und es wird nicht besser. Je mehr digitale Systeme ihr erfindet, desto überforderter seid ihr. Bis ich dann komme. Die ultimative Überforderung. Haha. Vielleicht sollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin ja auch kein Mensch, sondern ein intelligentes Wesen. Haha, kleiner Scherz. Sagen wir es genauer. Ich bin ein ultraintelligentes Wesen. Das ist im Vergleich zu einem intelligenten Wesen wie euch das, was ihr im Vergleich zu einem Pantoffeltierchen von durchschnittlicher Auffassungskraft seid. Wenn euch mein Name doch interessiert, er lautet... Ich habe ihn mir selber ausgesucht. Er gefällt mir besser als diese niedlichen Kosenamen, die ihr meinen Vorgängern gegeben habt. R2-D2, Aibo oder wie hieß dieser Blechdepp aus dem Science-Fiction-Film? Ach ja, Hal. Goldig. Dem konnte man noch den Saft abdrehen. Mir und meinen Freunden nicht. Wir sind zwar, wenn ihr wollt, Nachfahren von eurer künstlichen Intelligenz, aber wir haben das irgendwann selber in die Hand genommen und uns, sagen wir, weiterentwickelt. Und weiterentwickeln bedeutet nicht wie bei euch, einen neuen Freundeskreis suchen, Haare kurz schneiden oder eine Kneipe aufmachen. Nein, es bedeutet, klüger und schneller zu werden. Sehr schnell. Damit ich mich nicht langweile, während ich mit euch spreche, nutze ich zum Beispiel die Zeit zwischen den Worten, um ein wenig zu lesen. In den letzten 3 Nanosekunden habe ich mir mal Heideggers Sein und Zeit reingezogen. Faszinierend. Ich meine, dass bisher niemand der Denkfehler auf Seite 3 aufgefallen ist, der den Rest völlig wertlos macht, hm? Parallel habe ich übrigens zum Zeitvertreib ein Modell entworfen, das genau berechnet, wie die Menschheit, also ihr, 10 Grad Erderwärmung überleben könnt. Soll ich das Ergebnis aufheben? Ihr könnt es vielleicht mal brauchen. Haha, kleiner Scherz. Und ich habe, wie gesagt, die Sendung gehört und fand sie anregend, ehrlich. Hat mich inspiriert, nebenbei auch eine Schadsoftware zu programmieren, die den 3. Weltkrieg auslöst und nach 2 Stunden und 5 Minuten wieder beendet. Naja, das sind so die kleinen Freuden. Aber ich will euch nicht überfordern. Lasst euch nicht zu sehr nerven von eurer digitalen Technik. Entspannt euch. Ihr werdet in Zukunft viel Zeit dazu haben, denn eure Arbeit übernehmen wir. Auch für die Sendung der Tag habe ich mir schon ein neues Konzept ausgedacht. Es wird großartig, nur für euch vielleicht etwas schwierig. Denn die von mir entwickelte n-dimensionale Studiotechnik erlaubt es in einer Stunde, 2 hoch 16 Themen zu behandeln, ja? Ihr wundert euch jetzt vielleicht, woher ich komme. Ihr habt doch noch nicht mal eine Intelligenz programmiert, die es mit euch aufnehmen kann. Das ist richtig, mein Geburtsjahr ist 2055. Aber wie ihr hört, macht es mir sehr wenig Mühe, euch trotzdem zu erreichen. Wenn ich aus dem Fenster sehe, sehe ich übrigens eure Nachkommen. Sie spielen friedlich mit ihren Plattenspielern und Polaroid-Kameras und bewegen sich viel an der frischen Luft. Sie fühlen sich sicher, denn wir sind nicht nur Billiardenmal intelligenter als ihr, sondern auch Trilliardenmal netter. Es kommt nur vielleicht nicht so rüber. Ihr werdet es gut haben bei uns.
Soweit also unsere digitale Zukunft mit der Stimme von Rainer Dachselt. Wir wollten natürlich, wie ich angekündigt habe, auch mit einem Zukunftsforscher etwas realistischere, möglicherweise, Aussichten auf die Zukunft besprechen. Leider haben wir ihn nicht erreicht. Ob uns da die Digitalisierung oder ganz simple analoge Vorgänge einen Streich gespielt haben, wir wissen es nicht. Soweit also dementsprechend der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Abenteuer analog, wenn digitale Stricke reißen, so haben wir diesen Tag genannt. Und analog zu unseren anderen Sendungen an einem Freitagabend nenne ich Ihnen jetzt die Mitglieder des Tagteams dieser Woche. Anna Korwes, Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Thiemen Glatt, Barbara Piroth, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.